Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Die Fußball-Bundesliga arbeitet unter der Führung von DFL-Boss Christian Seifert weiter daran, die wegen der Corona-Pandemie unterbrochene Saison ab Mai zu Ende spielen zu können. Vorgestern stellte Seifert ein Konzept bei der Mitgliederversammlung der 36 Vereine aus Liga 1 und 2 vor, das unter medizinischen und organisatorischen Gesichtspunkten eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs ermöglichen könnte. Die Politik muss das allerdings noch absegnen, deswegen ist noch offen, ob die Bundesliga schon wie vorgeschlagen am 9. Mai oder doch erst später oder auch gar nicht mehr spielen kann. Peter Dabrock, der ehemalige Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, kritisierte via Twitter scharf, dass das Bundesgesundheitsministerium erwägt, das Hygiene- und Sicherheitskonzept der Liga für sogenannte Geisterspiele ohne Zuschauer zu akzeptieren. Rechtsprofessor Reinhard Merkel ist auch Mitglied im Deutschen Ethikrat. Er war selbst Leistungsschwimmer und ihn habe ich heute vor der Sendung gefragt, ist die Bundesliga in diesen Zeiten eine willkommene Ablenkung oder doch eher ein untragbares Opfer an den Fußball? Bei Gott.
Das ist eine sehr scharf stilisierte Alternative. Ich bin gar nicht so sicher, welcher der beiden Optionen ich dann zuneige. Ich würde aber meinen, wir sollten die Diskussion auch in der Öffentlichkeit vernünftig führen. Also das Stichwort Opfer an den Fußballgott, das ist ja in den Medien irgendwo aufgetaucht, scheint mir übertrieben. Wir sollten also ganz klar und sachlich und nüchtern diskutieren, worum es geht. Das Konzept der DFL mag ja Einwände auf sich ziehen. Und über die können wir ja reden. Aber es hat natürlich auch andererseits etwas für sich.
Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow von den Linken kritisiert beispielsweise, dass zuerst diejenigen privilegiert würden, die am meisten Geld auf den Tisch legen. Und deswegen könne es keine Geisterspiele in der Bundesliga geben. Würden Sie ihm zustimmen?
Nein. Ich habe Herrn Ramelow in diversen Kontexten erlebt als einen klugen Mann. Aber das halte ich für abwegig. Und im Untergrund einer solchen Behauptung steckt nicht einfach, wie Herr Ramelow zu glauben scheint, ein Hinweis auf Fairness und Gleichbehandlung, sondern irgendeine unentdeckte Missgunst. Und er macht sich damit zum Sprachrohr einer solchen Missgunst, die weit verbreitet ist in der Bevölkerung. Lassen Sie mich mal drei mögliche Einwände gegen das Konzept der DFL skizzieren. Der erste ist sozusagen der epidemiologische. Man könnte sagen, das ist eine Maschinerie zur weiteren Verbreitung des Virus, denn das ist ja ein intensiver Kontaktsport und immerhin 22 Leute auf dem Platz, die dann wieder in die Welt gehen. Das könnte man für epidemiologisch zu gefährlich halten. Der zweite Einwand, der ja auch kommt in der Diskussion, das sende ein falsches Signal an die Bevölkerung. Das hängt ein bisschen zusammen mit der Vorbildrolle des Sports. Und nun führen sozusagen diese Vorbilder vor, was doch seit Wochen der Bevölkerung sozusagen untersagt wird. Wovon man jedenfalls sagt, vermeiden Sie das. Vermeiden Sie physische Kontakte etc. Und der dritte Einwand ist der, den Herr Ramelow formuliert. Man könnte sagen, das ist ein Sonderprivileg für eine doch ohnehin privilegierte Gruppe der Bevölkerung. Und das sei unfair. Oder sogar, lassen Sie es mich zuspitzen, ein Verstoß gegen den Gleichheitssatz des Grundgesetzes in Artikel 3 Grundgesetz. Aber das ist ein Missverständnis. Vielleicht können wir alle drei Einwände dann knapp erörtern.
Gerne. Was halten Sie allen drei Einwänden entgegen?
Also ich würde sagen, der epidemiologische Einwand muss geklärt werden von den dazu zuständigen Experten. Und ich bin kein solcher Experte. Ich möchte aber auf etwas hinweisen. Wir sind im Moment an einem Punkt der Entwicklung im Umgang mit der Corona-Krise, an dem nicht nur die Politik, sondern die gesamte Bevölkerung aufgerufen ist, sozusagen kreative Wege aus diesem Lockdown der ganzen Gesellschaft zu suchen. Die Politik ist verpflichtet dazu. Und mir scheint, dass das Modell, das die DFL skizziert hat, mit allerlei konkreten Vorschlägen, wie man sozusagen virologisch und epidemiologisch vorsichtig damit umgehen kann, doch ein interessantes Modell für diese Kreativität ist, die jetzt gefordert ist. Das hängt natürlich damit zusammen, dass das eine kleine Gruppe der Bevölkerung ist. Ich weiß nicht, wie viele Profifußballer es in Deutschland gibt, vielleicht 600, 700. Und das ist überschaubar. Natürlich haben die engen physischen Kontakt auf dem Platz, aber es ist doch simpel, sich vorzustellen, man steckt die 3 Wochen vorher oder 2 Wochen reichen in eine Art Quarantäne, testet die dabei und beobachtet die. Dann kann man mit hinreichender Sicherheit, und vollständige Sicherheit gibt es nicht und braucht es auch nicht zu geben, mit hinreichender Sicherheit sagen, die 22, die jetzt auf den Platz gelassen werden und die Einwechselspieler am Rand, die sind mit großer Wahrscheinlichkeit nicht infiziert.
Lassen Sie mich da mal ganz kurz einhaken. 25.000 Tests hat DFL-Ligachef Seifert hochgerechnet, bräuchte die Fußball-Bundesliga noch, um die Saison zu Ende zu spielen. 25.000 Tests, die woanders fehlten.
Ja, das ist natürlich ein Einwand, den man in den Blick nehmen muss. Ich halte ihn aber für grob überzogen. Wir haben 80 Millionen Menschen in diesem Land. Wir brauchen viele Millionen Tests. Natürlich gibt es derzeit einen Mangel an diesen Tests, aber ehrlich gesagt, angesichts der ökonomischen und auch, lassen Sie mich sagen, der Lebensformbedeutung des Fußballspiels, auch des Profifußballspiels, und ich sage gleich in Klammern dazu, ich bin kein großer Fußballfan, aber ich sehe die Bedeutung, die das hat für diese Art Gesellschaft und Lebensform. Vor diesem Hintergrund sind 25.000 Tests eine, wie sagen die Franzosen, quantité négligeable, eine vernachlässigbare Größe.
Das heißt also, aus Ihrer Sicht ist es ethisch-moralisch tatsächlich vertretbar, dass für das Vergnügen und die Emotionen in Kauf genommen wird, dass sich Menschen infizieren und vielleicht im schlimmsten Fall sogar auch ihr Leben riskieren?
Wen haben Sie dabei im Blick? Die Spieler oder andere Menschen, die dann gegebenenfalls von einem infizierten Spieler angesteckt werden können? Oder beide?
Alle Beteiligten.
Also ich kann nur sagen, das betrifft das epidemiologische Kriterium, von dem ich geredet habe. Das muss hinreichend sicher sein. Wir haben in zahlreichen Kontexten dieser Gesellschaft längst im Moment sozusagen Verkehrsformen wieder und neu etabliert, die nicht risikofrei sind. Das geht auch nicht. Es gibt kein Nullrisiko im Umgang mit dieser Krise. Das allergrößte Risiko wäre, überhaupt kein Risiko mehr eingehen zu wollen. Das würde die Gesellschaft in eine verheerende Situation bringen. Auch die Ökonomie mit also gravierenden Kollateralschäden auch an Leib und Leben von Menschen. Wir haben also die Pflicht, solche Risiken daraufhin zu überprüfen, ob sie als erlaubt gelten können, ob sie vernünftig eingegangen werden können. Da müssen die Epidemiologen ein Wort mitreden. Da ist aber auch die DFL aufgerufen, sozusagen kreative Konzepte vorzustellen, wie man diese doch kleine Gruppe der Profifußballer hinreichend genau observieren, testen und gegebenenfalls auch unter Verschluss halten kann, wenn ich so salopp das mal sagen darf, um solche unerlaubten Risiken auszuschließen.
Also Sie haben völlig zu Recht gesagt, 100%ige Sicherheit gibt es nirgendwo. Gleichwohl erscheint mir doch das Risiko erhöht auf dem Fußballplatz, wenn 22 Spieler, die nehme ich jetzt mal heraus, in Zweikämpfen eng um den Ball kämpfen, schwitzen, sich umarmen, am Trikot ziehen oder was auch immer. Also die Abstandsregel kann nicht eingehalten werden und mit Maskenschutz könnten die Spieler, glaube ich, dann auch in Atemnot geraten. Also mir erschließt sich das nicht, wie das tatsächlich umgesetzt werden kann. Oder die Frage ist, zu welchem Preis?
Na, lassen Sie mich das nochmal unterstreichen. Wenn Sie wissen, dass von den 22, die diesen intensiven Kontaktsport jetzt 90 Minuten lang betreiben werden, keiner infiziert ist, dann haben Sie ein Nullrisiko. Und mein Argument lautet, man kann hinreichend sicherstellen, dass von diesen 22 keiner infiziert ist. Da mag einer dann sich unmittelbar vorher doch infiziert haben, dann hat das Konsequenzen, muss auch Konsequenzen haben, etwa das ganze Team in Quarantäne zu stecken, das weiß ich nicht genau, aber zulässig unter virologischen Gesichtspunkten kann das nur sein, wenn hinreichend sichergestellt wird, dass von diesen 22 Leuten auf dem Platz keiner infiziert ist. Hinreichend wahrscheinlich und nicht absolut sicher.
Für mich liest sich das Konzept der DFL schon so, als wenn davon ausgegangen wird, dass es über kurz oder lang irgendeinen Corona-Fall in einer Mannschaft geben wird. Denn es wird ja empfohlen, dass sich die Mannschaften verstärken, heißt es wohlwollend formuliert, ich sage eher aufblasen, damit im Falle von Erkrankungen und Quarantänemaßnahmen eben doch die B- oder C-Mannschaft dann noch spielen kann. Ist es wirklich vertretbar, das zu unterstützen für Unterhaltung des Volkes?
Zweierlei dazu. Es geht um ein bisschen mehr als Unterhaltung und man sollte bitte auch die ökonomischen Belange, die im Spiel sind, nicht einfach für vulgär erklären. Da hängen durchaus Schicksale, ganze Familienschicksale dran.
Das ist aber in allen Branchen im Moment so.
Eben. Und deswegen gilt für alle Branchen der Aufruf, wir müssen jetzt sozusagen intelligent darüber nachdenken, wie wir differenzierte Exit-Strategien etablieren können. Und ich verstehe tatsächlich die DFL-Bemühungen als geradezu modellhaft für das Vorführen einer intelligenten Strategie. Da mögen noch Mängel drin sein. So genau habe ich das auch gar nicht studiert alles. Und das mag verbesserungsbedürftig sein, das Konzept. Aber eine Aufforderung, eine intelligente Strategie für einen spezifischen Teil dieser Bevölkerung und dieser Gesellschaft zu entwickeln, der überschaubar ist, deswegen in einem hohen Maße auch sozusagen kontrollierbar über Tests und andere Dinge. Und dann zu sagen, man kann an diesem Modell sehen, welche Möglichkeiten es gegebenenfalls anderswo gibt. Also es geht nicht um ein ordinäres Bedürfnis nach Vergnügen. Es geht um die dringende Notwendigkeit für die ganze Gesellschaft jetzt, drüber nachzudenken, wie wir intelligent aus diesem Lockdown herauskommen, der ja Konsequenzen hat, die wir derzeit noch nicht überschauen. Ich will deutlich darauf hinweisen, dass auch das weitere Beibehalten des Lockdowns, und zwar das undifferenzierte Beibehalten, ein massiv unerlaubtes Risiko darstellen kann für die Gesellschaft. Es gibt also keine Entscheidung derzeit, die risikolos wäre. Die Politik muss Verantwortung übernehmen in einem Maße, wie das in der Geschichte der Bundesrepublik überhaupt noch nicht der Fall gewesen ist, für riskante Entscheidungen, die gegebenenfalls schwere Kollateralschäden mit sich bringen. Aber solche Modelle wie diese Geisterspiele der Bundesliga sollte man nüchtern und sachlich durchdenken.
Also verstehe ich Sie richtig, dass Sie diese Wiederaufnahme der Bundesliga quasi als Türöffner oder auch als Zückerchen verstehen, damit die Menschen weiter bei Laune gehalten werden und alle auferlegten Beschränkungen, die ja teilweise massive Einschnitte in menschliche Grundrechte bedeuten, weiter mittragen?
Na, das ist für mich ein sekundäres Argument. Die Leute bei Laune zu halten, ist nicht der Punkt, sondern vorzuführen, wie das intelligent möglich ist, in bestimmten definierten Zusammenhängen des gesellschaftlichen Lebens, Lockerungen oder das Aufheben sozusagen des totalen Lockdowns zu erreichen. Wenn ich nochmal auf Herrn Ramelows Argument kommen kann. Es ist ein Missverständnis, das weit verbreitet ist, dass in einer Situation, die man durchaus als kollektiven Notstand bezeichnen kann, wie derzeit die Corona-Krise in Deutschland, wenn schon Lockdown-Maßnahmen oder Beschränkungen des gesellschaftlichen Lebens angeordnet werden, die für alle gleich angeordnet werden müssten. Das gebietet der Gleichheitssatz des Grundgesetzes nicht. Der gebietet, dass in relevanten Hinsichten Gleiches gleich behandelt wird und in relevanten Hinsichten Ungleiches ungleich behandelt wird. Wenn wir eine solche Gruppe haben wie den Profifußball, in dem man sozusagen das Risiko deutlich reduzieren kann und ein solches Modell, wie ich das genannt habe, der intelligenten Exit-Strategie etablieren und probieren kann, dann ist das ein Grund, diese Gruppe anders zu behandeln als andere Gruppen, bei denen solche Exit-Strategien derzeit noch nicht möglich sind.
Ja, den Punkt verstehe ich, würde aber dagegen halten, nochmal ein ökonomisches Argument, denn mit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs soll ja im Grunde auch eine Fernsehgeldtranche gesichert werden und diese Summe, um die es da geht, blättern manche Vereine sonst mal eben für einen Spielertransfer hin. Also den Vorteil des Momentes kann ich vielleicht nachvollziehen, aber die Nachhaltigkeit fehlt mir dennoch.
Das erscheint mir als ein plausibler Einwand zunächst einmal. Aber ich glaube, dass eine ganze Menge mehr Fragen involviert sind jetzt bei Ihrer Skepsis, die ich so im Ganzen nicht überschaue, was die Nachhaltigkeit angeht und was die sozusagen finanziellen Hintergrundinteressen angeht. Ich möchte nur noch mal sagen, wir sollten uns davor hüten, alle ökonomischen Interessen zunächst einmal als vulgär zu verdächtigen. Das ist nicht der Fall. Die sind für die ganze Gesellschaft wichtig. Nun ist es schon so, dass die Profifußballer auf eine Weise hochbezahlt sind, dass das ja eine alte Frage der Gerechtigkeitstheorien ist, wie man das eigentlich legitimieren kann. Aber das gehört sozusagen zur liberalen Ökonomie des Kapitalismus und ist jetzt kein Diskussionsgegenstand. Aber dass da ökonomische Interessen im Spiel sind, an denen ja mehr Menschenleben hängen und Interessen hängen als die der Profifußballer, das ist ganz sogar unverdächtig. Und wir sollten nicht sagen, das ist doch alles irgendwie ordinär.
Also ich interpretiere Ihre Aussagen jetzt so, dass Sie durchaus Geisterspiele ab Mitte oder Anfang Mai befürworten würden. Dann lassen Sie uns doch noch mal etwas weiterdenken. Wie geht man denn damit um oder wie wäre zu rechtfertigen, dass Ordnungs- und Sicherheitskräfte, die die Abstandsregeln ja eigentlich in Parks kontrollieren müssten, dann vor den Fußballstadien möglicherweise Fans auseinandertreiben müssen? Oder wie, das gehört auch noch mit dazu, will man verhindern, dass Fußballfans im engen Wohnzimmer die Bundesliga schauen, weil sie nur im Bezahlfernsehen zu sehen ist?
Sie meinen, dass sich dann in einem solchen Wohnzimmer mehrere Fußballfans treffen?
Beispielsweise, genau.
Also, man kann dann nur sagen, die Fußballfans müssten natürlich sozusagen deutlich angesprochen werden vorher, dass irgendwelche Menschenaufläufe vor den Stadien nicht geduldet werden, dass es auch keine Chance gibt, in das Stadion reinzugehen. Und im Übrigen ist das eine Aufgabe der Polizei, die ja jetzt landesweit an zahlreichen Stellen besteht. In Parks, wenn Sie heute Abend bei schönem Wetter um die Hamburger Alster gehen, dann sehen Sie schon die ersten Gruppen da stehen und denken, wenn die Polizei jetzt käme, müsste die eigentlich aufgelöst werden, diese Gruppe. Also das sind praktische und pragmatische Probleme, die darf man nicht kleinreden, die gibt es. Und die sollte man aber sozusagen in der gebührenden Vernünftigkeit versuchen anzugehen. Noch einmal, wir stehen vor dem dringenden Imperativ für die ganze Bevölkerung, Wege zu finden, um aus diesem Zustand herauszukommen, der bedrohlich wird für die ganze Gesellschaft.
Am 30. April tagt die Ministerpräsidentenkonferenz. Denkbar wäre, dass dann eine Entscheidung in dieser Angelegenheit fällt. Was raten Sie den entscheidenden Politikerinnen und Politikern?
Na, ich nehme an, dass Sie irgendeinen besonderen Rat jetzt von mir gar nicht mehr bräuchten, sondern dass Sie im Bild sind über die Notwendigkeiten, die geklärt werden müssen und die Bedingungen, die garantiert werden müssen, damit ein Start wieder erfolgen kann. Ob der 9. Mai nicht zu früh ist, darüber will ich gar nicht reden. Zu den Bedingungen, die ich ja vorhin auch angedeutet habe, gehört, dass man hinreichend sicher sein kann oder mit hinreichender Wahrscheinlichkeit sagen kann, die 22 Leute, die jetzt auf diesen Platz laufen, sind alle nicht infiziert. Das muss aber vorher hinreichend sichergestellt werden. Und allerlei sonstige Dinge müssen bedacht werden. Ehrlich gesagt, ich glaube, alle die Aspekte, die wir jetzt angesprochen haben, müssen natürlich durchdacht werden und es müssen mit der gebührenden Expertise glaubhafte Antworten darauf gefunden werden. Es muss ja nicht wirklich der 9. Mai sein. Vielleicht eine Woche später, dann mögen ja die Voraussetzungen hinreichend gut garantierbar sein. Ich meine, die Ministerpräsidenten werden das im Bild haben. Natürlich sind sie ja als Politiker unter scharfer Beobachtung, ob sie der Bevölkerung, ob sie etwa Sonderprivilegien jetzt verteilen. Ich glaube, keiner der Ministerpräsidenten wäre im Moment geneigt, sich einen solchen Tadel zuzuziehen, dass er irgendwelche Konzessionen an besonders privilegierte Gruppen der Bevölkerung macht.
Werden Ihrer Meinung nach bisher die Entscheidungen und Diskussionsargumente transparent und nachvollziehbar genug gemacht?
Na, da scheint es mir, um das mal vorsichtig positiv zu formulieren, einen gewissen Verbesserungsbedarf zu geben. Das gilt generell für die Politik, was ihre Entscheidungen angeht in dieser Corona-Krise. Aber ich glaube, die Politik ist im Moment dabei zu lernen. Es galt lange auch für die Medien, die im Moment auch dabei sind zu lernen. Und ich meine, da gibt es einen gewissen Verbesserungsbedarf, auch möglicherweise mit Blick auf die DFL. die da Verantwortlichen mögen sich und sollten sich fragen, ob sie wirklich alles hinreichend deutlich in der Öffentlichkeit darlegen. Nach meinem Eindruck bemühen die sich aber im Moment sehr darum.